Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Das ist ein starkes Lied, das wir eben gerade gesungen haben, ne? Vielleicht ein bisschen viel Waffen drinne, das sind wir nicht mehr ganz so gewohnt. Und doch passt es ganz gut zu dem, was heute Predigttext ist. Oder ich ausgesucht habe als Predigttext. Das ist ja nicht der offizielle Predigttext für heute. Wir gucken uns Pfingsten an. Es ist nämlich genau die erste Geschichte, die erste Gemeinde, vielmehr das erste Pfingsten und was wir davon lernen können. Ja, wenn wir schon bitten, dass wir die Waffen der ersten Christenheit und wieder dieses neue Beleben erfahren möchten, dann gucken wir uns doch auch den Anfang an, habe ich mir gedacht. Gut. Ich lese im Predigttext Apostelgeschichte 2, 1 bis 3, 10. Und zwar nach der neuen Genfer Übersetzung. Schließlich kam das Pfingstfest. Auch an diesem Tag waren sie alle wieder am selben Ort versammelt. Die Jünger, es waren auch ein paar Frauen dabei. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Rauschen ein, wie von einem gewaltigen Sturm. Das ganze Haus, in dem sie sich befanden, war von diesem Brausen erfüllt. Gleichzeitig sahen sie so etwas wie Flammenzungen, die sich verteilten und sich auf jeden einzelnen von ihnen niederließen. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie begannen in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie der Geist es ihm eingab. Wegen des Pfingstfestes hielten sich damals fromme Juden aus aller Welt in Jerusalem auf. Als nun jenes mächtige Brausen vom Himmel einsetzte, strömten sie in Scharen zusammen. Sie waren zutiefst verwirrt. Denn jeder hörte die Apostel und die, die bei ihnen waren, in seiner eigenen Sprache reden. Fassungslos riefen sie, sind das nicht alles Galiläer, die hier reden? Wie kommt es denn, dass jeder von uns sie in seiner Muttersprache reden hört? Wir sind Parther, Meder, Elamiter, wir kommen aus Mesopotamien und aus Judäa, aus Kappadokien, aus Pontus und aus der Provinz Asien, aus Phrygien und Pamphylien, aus Ägypten und aus der Gegend von Cyrene in Libyen. Sogar aus Rom sind Besucher hier. Sowohl solche, die von Geburt Juden sind, als auch Nichtjuden, die den jüdischen Glauben angenommen haben. Auch Kreter und Araber befinden sich unter uns. Und wir alle hören sie in unserem eigenen Sprach. Und wir alle hören sie in unseren eigenen Sprachen von den wunderbaren Dingen reden, die Gott getan hat. Alle waren außer sich vor Staunen. Was hat das zu bedeuten? Fragte einer den anderen. Aber keiner hatte eine Erklärung dafür. Es gab allerdings auch einige, die sich darüber lustig machten. Die haben zu viel süßen Wein getrunken, spotteten sie. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Der Heilige Geist. Bei vielen, vielleicht bei den meisten von uns, ist er so ein bisschen die verwaiste Person der Dreieinigkeit. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Ja, Vater, kann man was mit anfangen. Jesus hat man auch schon gehört. Wäre jedenfalls gut. Aber Heilige Geist, ja, gehört schon. Aber was ist das eigentlich? Bei manchen ist er ganz groß im Kurs, aber ich nehme an, bei Ihnen, bei euch nicht ganz so doll, also schon im hohen Kurs, aber die Frage, wer er ist, kommt immer öfters. Jedenfalls begegnet es mir so oft, dass die Leute fragen, also mit dem Heiligen Geist, ich gehört, aber ich habe keinen Bezug dazu. Deswegen heute als erstes, wer ist oder was ist der Heilige Geist? Zweite Sache, die wir uns dann angucken wollen anhand des Textes, was bewirkt er denn so, seine Auswirkungen? Und dann als letztes, drittens, wie bekomme ich eigentlich den Heiligen Geist? Spannende Frage, ne? Habe ich mich auch gefragt. Mal gucken, was der Text dazu sagt. Die Bibel sagt natürlich noch einiges mehr als dieser Text, ne? Also wenn das ein Anstoß war zur Diskussion und Anregung, dann ruhig weiter studieren. Aber gucken wir uns diesen Text an. Wer, was ist der Heilige Geist? Als erstes sehen wir im Text zwei ganz wichtige Sachen, nämlich als er dann auftritt, wird es beschrieben wie ein Sturm. Übrigens, hier kommt immer wieder das Wort wie. Das darf man nicht unterschätzen. Der Autor weiß darum, dass irgendwas geschieht, was Gewaltiges. Aber er sagt auch nicht, es kam ein Sturm, sondern sowas wie ein Sturm. Ein Brausen. Ja? Und er lässt es einfach stehen. Er versucht es nicht größer dann auszulegen oder zu sagen, was es ist. Dann redet er von Flammenzungen. Feuer. Nachdem ich eine ganze Weile da saß, mehrere Tage, in meiner Predigt diese Sachen meditiert habe und dachte, ich sag euch jetzt mal so richtig, was Sturm und Feuer zu bedeuten haben, bin ich davon weggekommen und habe gedacht, vielleicht will das eigentlich nur eins sagen. Natürlich, Feuer, das steht für die Heiligkeit Gottes, aber insgesamt sind das Anzeichen einer Theophanie, einer Erscheinung Gottes, wie es auch im Alten Testament schon vorkommt. Wenn Gott sich gezeigt hat, offenbart hat, dann war das oft in Feuer, manchmal auch mit Erdbeben verbunden. Und besonders eine Situation ist auffällig, nämlich da, wo die 10 Gebote am Berg Sinai gegeben werden. Und noch ein bisschen mehr. Da wird von Erdbeben geredet, von Feuer. Und die Leute haben Angst. Der Heilige Geist, und wir denken immer an diese Geschichte, ist also, und das ist die erste Aussage, Gott. Das ist vielleicht ganz normal für manche von uns und die meisten, aber nein. Es ist wichtig, als erstes, der Heilige Geist ist Gott selbst. Und zwar nicht nur ein Teil von Gott, sondern wirklich ganz komplett auch Gott. Das ist die Vorstellung. Gott teilt sich nicht auf, Gott ist einer. Aber er wirkt unterschiedlich, ein Gott der Geschichte und der Heilsgeschichte. Und er tritt in unterschiedlichen Erscheinungsweisen auf, könnte man sagen. Und hier ist eine davon und die nennt sich Heiliger Geist. Und dass es der Gott ist, zeigen uns diese Phänomene. Es ist derselbe wie der damals, der große Vater, der sich ein Volk erwählt hat und gesagt hat, ihr geht. Es ist genau derselbe heilige Gott, der vor Jesaja stand und der Feuer gesehen hat und der dachte, er muss vergehen. Es ist genau dieser selbe heilige Gott, vielleicht auch den Mose gesehen hat im Dornenbusch, der brannte. Ja, es erinnert genau an diese Geschichte. Und wenn er Gott ist, dann ist er eine Person. Und Personen, liebe Brüder und Schwestern, besitzen wir nicht. Wir denken oft, der Heilige Geist ist eine Kraft. Ja, ist er. Er hat Kraft. Deswegen wird hier auch von Wind und Sturm geredet. Das schwingt ja natürlich damit. Gott ist einer, der Kraft hat. Aber eine Kraft, so ist manchmal unser Verständnis, ist etwas, vielleicht etwas Magisches. Wir können sie irgendwie erlangen und dann können wir uns ihrer bedienen. Und ist der Heilige Geist nicht auch sowas? Der muss mir irgendwie helfen, dann mein christliches Leben zu managen. Nein, er ist eine Person. Und deswegen ist er ein Gegenüber in all dem. Und er wird uns beschrieben in der Bibel immer wieder als einer, der fühlt. Nämlich im Sinne von, dass er sich betrüben lässt, er zieht sich zurück, wenn er nicht erwünscht ist. Er kann aber auch begeistern. Er spricht die Wahrheit, er ermutigt, er tröstet, er weist zurecht. Er hat so echt personhafte Züge. Manchmal erwählt er sich auch Leute und sagt, die möchte ich haben, die schicke los. Gerade in der Apostelgeschichte, wenn wir weiterlesen, taucht er auf wie eine Person, die mitten in der Gemeinde mitmischt. Also nicht nur eine Person von der Gemeinde, natürlich in allem, aber er tritt personenhaft auf. Es ist der lebendige Gott. Paulus würde später sagen, es ist der Christus. Es ist Jesus selbst. Aber in euch, der bei euch war, will in euch sein. Deswegen dieses Bild und diese Formulierung, die hilft schon, auch wenn sie ihre Begrenzung hat. Gott, der Vater, der über uns ist. Der Gott über uns. Gott Jesus, der mit uns ist. Und Gott, der Heilige Geist, der Gott in euch. Ein anderes Bild vielleicht, um diese spannende Sache der Dreieinigkeit zu erfassen. Ich glaube schon, die alten Kirchenväter haben es genutzt, ist die Sonne. Die Sonne als Stern leuchtet in der Ferne. Und sie sorgt dafür, dass wir Leben haben auf der Erde. Ja, es ist wieder Gott über uns. Und doch ist er fern, obwohl er leuchtet und gewaltig ist. Aber er ist ein ferner Gott. Und Gott mit uns wären dann die Sonnenstrahlen. Die Bewegung Gottes hin auf den Menschen zu, das ist Jesus. mitten in die Menschheit hinein. Und da, wo er auftrifft, wo die Botschaft von Jesus jemanden trifft, wir kommen noch dazu, das ist der Heilige Geist. Da entsteht Wärme, da werden wir verändert, da macht diese Sonne etwas mit uns direkt. Dieses Wirken ist der Heilige Geist. Das als Bild so ein bisschen die Trinität zu beschreiben. Wichtig, alle Bilder sind natürlich begrenzt. Sonst könnte man Gott ja einfangen in einem Bild. Geht nicht. Aber vielleicht hilft das ein bisschen. Eine zweite wichtige Sache, wer der Heilige Geist ist, ist hier. Diese Flammen kommen auf jeden Einzelnen. Das überliest man manchmal so schnell. Ne? Ist ja auch irgendwie kurios. Man versucht sich das vorzustellen und dann packt man es wieder weg, weil man denkt, oh ja, da habe ich ja überhaupt keinen Bezug zu und in meiner Wirklichkeit taucht das nicht so oft auf. Flammen, die vom Himmel kommen und auf die Häupter gehen. Und man mag es so ein bisschen als Märchen abtun, aber genau die Aussage ist es, oh, dieser Gott kommt jetzt auf jeden Einzelnen. Er ist ganz nah. Es ist dieser Gott in euch. Und jetzt denkt noch mal an den Sinai. Als Gott sich da zeigt, als der lebendige Gott, der sein Volk erwählt und vorstellt, ich bin euer Gott, ist die erste Reaktion, Mose, geh allein du dahin. Wir bleiben hier hinten auf Distanz. Und dieser Gott, durch die Zeitgeschichte hindurch, will ganz nahe kommen, in jeden Einzelnen hinein. Sein Weg dazu ist Jesus. Und Pfingsten ist, wo dieser Geist Wohnung nimmt. Dieses, dafür bin ich fest von überzeugt und deswegen mag ich das mit der Sinai-Geschichte, wir kommen noch drauf. Ich habe das erst durch einen Ausleger jetzt entdeckt, gebe ich zu, war nicht mein eigener Gedanke, aber macht irgendwie Sinn für mich. Unterstreicht nochmal, dass es ein einmaliges Geschehen war. Manche warten immer noch, dass Feuerflammen vom Himmel kommen, immer und immer wieder. Nein, das wird nicht wieder kommen, glaube ich nicht. Weil es genau da anknüpfen soll, diese Sache, die damals da im Empfang der Gebote Gottes und der Offenbarung des Willen Gottes wird erfüllt in Pfingsten. Wir kommen da noch zu. Es knüpft an diese Theophanie an sozusagen, diese Gotteserscheinung. Und damit sagt er ein für alle Mal, jetzt ist der Heilige Geist unter euch. Er wird wieder auftreten, auch in Phänomenen. Ja, vielleicht auch Phänomenen, die wir selber noch nicht erleben haben, die andere mehr leben als wir. Ja, aber nicht so. Das braucht er nicht. Er hat auch nicht mehrmals die 10 Gebote gegeben. Immer und immer wieder sein Volk zum Horeb zitiert und gesagt, jetzt nochmal. Nein, es war einmal. Und so glaube ich auch, ist einmal Pfingsten. Die Verknüpfung kommt noch. Genau. Und es ist das Ereignis vielleicht noch hier, was Johannes der Täufer gesagt hat. Es kommt einer, er wird euch nicht mit Wasser, sondern mit Feuer taufen. Vielleicht deswegen auch die Flammen. Weil dann ihnen ein Licht aufgegangen ist, in dem Moment sagt, das war, was Johannes der Täufer immer gesagt hat. Jetzt ist der Moment da. Der Heilige Geist ist unter uns. Gut, was macht er denn jetzt? Ich weiß, dazu könnte man noch viel sagen und es sind vielleicht mehr Fragen als Antworten, aber das ist ja immer so und es ist auch gut so. Weiter gehen wir. Wir wollen uns noch eine andere Frage widmen. Was bewirkt denn nun der Heilige Geist? Zuerst natürlich ist es auffällig, dazu gehe ich nochmal zurück, bevor hier, dass es hier so eine Art Doppelwunder stattfindet. Und das fand ich immer eigentlich am faszinierendsten zuerst in dem Text. Die fangen an zu reden. Und zwar in verschiedensten Sprachen. Und es waren einfache Leute aus Galiläa. Und auf einmal fangen sie an, in verschiedenen Sprachen zu reden. Manche Ausleger sagen, nein, es waren nicht so verschiedene Sprachen, die man verstanden hat, sondern es waren mehr das, was wir heute als Zungenrede beschreiben würden. Es war eine göttliche Sprache, die keiner recht verstanden hat. Und doch war es ein Wunder, was geschah, ein Sprachwunder. Sie haben anders geredet. Das können wir mal so festhalten, was sie auch immer da gesagt haben. Aber es war nicht nur ein Sprachwunder, es war auch ein Hörwunder, weil die Leute strömen zusammen, irgendwas ist geschehen, was Gewaltiges. Und die kommen, weil Pfingstfest ist, es ist das Wochenfest, verschiedenste Nationalitäten, also Juden aus verschiedensten Nationalitäten mit verschiedensten Sprachen strömen dahin, wollen sehen, was ist. Und sie verstehen sie alle und denken, das kann doch nicht sein. Was ist hier los? Warum verstehe ich die? Ein Hörwunder. Weil wenn sie alle in Zungen geredet haben, dann muss der Heilige Geist direkt übersetzt haben und sie konnten sie einfach immer verstehen. Und selbst wenn sie in normalen Sprachen geredet haben, dann ist es doch ein Wunder, dass sie auf einmal ihre Sprache verstanden haben. Also im Sinne von, entweder haben die jetzt verschiedene Sprachen gesprochen oder sie haben wirklich nur ihren Dialekt gesprochen und dann wurde das so übersetzt in ihre Sprache. Wie auch immer, wie man bezeichnet, irgendwie sind wundersame Sachen geschehen. Für mich war das nur ein erstmal unterstreichen dafür, dass er selber ist, ein Geist der Kommunikation, ein Geist, der Verstehen schenkt. Und das ist das, was er gerne möchte. Aber wir springen weiter von diesem Phänomen, obwohl wir uns zu gerne natürlich beim Zungenreden aufhalten wollen. Aber heute nicht, sondern ich möchte darauf kommen, was sie sagen. Ich glaube, es ist viel entscheidender, als wie sie reden. Natürlich, uns ist das wie oft wichtiger. Nein, nein, nein. Ich glaube, Gott ist das was oft viel, viel wichtiger. Und was sagen sie? Sie reden von den wunderbaren Dingen, den großen Taten Gottes. Das haben sie alle gemeinsam. Der Heilige Geist ist dort und bewirkt das, dass die großen Taten Gottes verkündigt werden. Und damit ist, wenn man drumherum liest, vor allen Dingen, glaube ich, in der Botschaft Kreuz und Auferstehung gemeint. Jesus. Er selber hat schon gesagt, wir haben es vorhin gehört in der Lesung, der Heilige Geist wird mich verherrlichen. Ich habe das gehört so zwischendurch. Und auch Petrus, als die Leute ihn fragen, der hält ja unmittelbar danach seine erste Predigt, total verändert, legt er los, redet nicht, also er sagt schon mal kurz mal was über den Heiligen Geist, aber sagt nicht, Leute, das ist der Heilige Geist und das ist genial, das fühlt sich so gut an und das müsst ihr mitmachen. Und also er quatscht gar nicht so viel über den Heiligen Geist, sondern er fängt an, über Jesus zu reden. Der Jesus, den ihr getötet habt, den hat Gott auferweckt und den hat er als Retter eingesetzt. Und darum hat er jetzt den Heiligen Geist geschickt. Aber es geht immer um diesen Jesus. Es geht um die großen Taten Gottes, die er getan hat. Und ich glaube, dass die Trinität da nicht so tickt wie wir. Wir denken ja manchmal, der Heilige Geist kommt zu kurz und wir müssen auch zum Heiligen Geist beten. Und so, ich glaube, das ist nicht so schlimm. Der verherrlicht sowieso immer die anderen. Und er fühlt sich da nicht zurückgesetzt. Er macht die großen Taten Gottes groß. Und das, die größte Tat Gottes ist da, wo er selber Mensch wird, wo er sich selber hingibt. Und über das, wo der verkündigt wird, ist der Heilige Geist am Wirken. Und überall, wo der Heilige Geist wirkt, macht er auch das und führt immer wieder zu dem Geschehen hin. Er verherrlicht Jesus. Das ist die Hauptintention des Heiligen Geistes. Und nebenbei, was wir hier aber noch lesen, was er macht, sie reden nicht nur ganz viel von den großen Taten Gottes, sie machen das auch in der Öffentlichkeit. Alle stehen drumherum und sagen, wir verstehen die. Und man liest, die müssen sich verändert haben. Vorher haben sie sich eingeschlossen. Noch davor hatten sie ganz viel Angst, zu diesem Jesus zu stehen. Und wo er gefangen genommen worden ist, haben sie sich verkrümelt. Und jetzt reden sie in aller Öffentlichkeit. Und es ist ihnen egal, was die Menschen denken. Und sie preisen Gott und loben ihn für die großen Taten Gottes. Wieder am Sinai, die erste Reaktion war Angst. Und hier auf einmal eine Riesenfreude und Freiheit. Ein Erkennen Gottes und ein Überwältigtsein von dem, was er getan hat. Und das muss raus. Als ich an diesem Punkt nachdachte, kam ich an den Punkt und habe gesagt, einer unserer, also wenn man die Ursünde, sage ich mal, ne, wenn man versucht zu beschreiben, was Sünde ist, gibt es verschiedene Versuche, Misstrauen gegen Gott oder was auch immer. Einer könnte sein, und so beschreibt es der Paulus an anderer Stelle, wir geben Gott nicht die Ehre, die ihm gebührt. Wir ehren Gott nicht. Wir ehren uns oder ehren das, was er uns gibt, aber nicht Gott selbst. Hier ist der Geist, der Gott groß macht selbst und die großen Taten Gottes hineinstellt. Und darüber wird auf einmal gesprochen. Nicht über die eigenen Probleme, nicht über das, was so schwierig ist, nicht über die eigenen Bedenken, sondern über Gottes Taten. Und es befreit die Menschen. Und ich habe so darüber nachgedacht, meinte, vielleicht ist der Weg zu unserer Freiheit auch das Reden über die großen Taten Gottes. Und nicht darüber, was wir alles tun müssten. Vielleicht können wir da was vom Heiligen Geist lernen. Nein, viel besser, uns davon mit hineinnehmen lassen. Weil das befreit uns von uns selbst. Vielleicht befreit es uns von unserem eigenen Kreisen um uns selbst und führt uns in dem hin, wozu wir gemacht sind. uns mutig zu ihm zu bekennen, das macht nämlich die großen Taten Gottes in unserem Herzen groß. Und wo das Herz dann voll ist, das geht ja wieder in den Mund über. Und vielleicht geht das ja auch andersrum. Was der Mund voll ist, geht das Herz über. Das nur mal so als Gedankenanstoß. Aber wir gucken mal weiter. Also damit meinte ich Gott loben, aber da kommen wir noch dazu. Noch eine Sache weiter. Wie bekomme ich denn nun den Heiligen Geist? Und ich glaube, da schwingt auch immer mit, wie, ja, ich glaube, ich habe den Heiligen Geist, aber wie kann er neu mein Leben erfüllen? Jesus hat an dieser Stelle gesagt, bittet. Und das ist für die erste Sache, die uns auffällt. Sie waren alle zusammen an einem Ort. Und was haben sie da gemacht? Gebetet. Das hört man aus dem Kapitel davor. Also ja, die trafen sich da und sie haben sich meist zum Beten getroffen. Das war der Auftrag, den sie auch von Jesus als letztes bekommen haben. Wartet auf den Heiligen Geist, trefft euch. Und sie trafen sich zum Beten. Und da kommt der Heilige Geist mit hinein. Jesus selbst hat gesagt, wer von euch, wenn ein Kind ihm bittet um Brot, wird ihm eine Schlange geben oder um ein Ei, wird ihm Skorpion geben. Niemand würde das von euch machen. Wie viel mehr würde der Vater, wenn ihr ihn um den Heiligen Geist betet, den geben? Ich habe mich immer gefragt, warum redet er über den Heiligen Geist in dem Zusammenhang? Da könnte auch sagen, wie viel mehr gibt er euch Brot, wenn ihr ihn um Brot bittet? Wie viel mehr wird er euch Kleidung geben? Einen guten Job? Sagt er nicht. Er kommt gleich mit diesem. Wie viel mehr wird euch der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die um den Raum bitten? Warum so konkret? Vielleicht ist der Heilige Geist einfach das Beste, was Gott zu geben hat. Nämlich, das ist er selbst. Und er möchte das Beste geben. Und wenn wir ihn darum bitten, sagt er, dann macht er das gerne. Und wer ihn um den Heiligen Geist bittet, der hat vielleicht auch erkannt, hier geht es um Gott selbst. Da haben wir wieder die Person. Und das ist mir viel wichtiger als alles, was Gott mir sonst geben könnte. Es ist er selbst. Wer ihn um den Heiligen Geist bittet, bittet um eine Beziehung mit ihm. Komm in mein Leben. Und das tut er gern. Sowas wird er nicht verneinen. Wieder nochmal ein kurzer Exkurs. Wenn wir den Heiligen Geist natürlich verstehen als Kraft, etwas, das wir bedienen können, dann kann sein, dass er nicht so kommt. Wenn wir ihn vorstellen als einer, der uns vor allen Dingen begaben müsste, als einer, der uns besonders hervortun müsste, dann kann sein, dass es nicht so eintrifft, weil wir es eben nicht verstanden haben, dass Heiligen Geist hier um Beziehung, um Person geht. Ein Simon, etwas später, ein Magier, ein Zauberer, der übelst beeindruckt war von den Aposteln, wie die so abgegangen sind dann, ne? Der hat das nämlich falsch verstanden. Der hat sich taufen lassen und dann, wo er gesehen hat, wie der Heilige Geist über die Menschen kommt, dann ist er hin zu Petrus und hat gesagt, hey, kann ich das auch kriegen? Wie machst du das? Also das würde ich auch gerne hinkriegen. Und in dem Moment kriegt er so einen richtigen Anranzer von Petrus. Du hast überhaupt nichts verstanden. Geh fort. Und das ist genau dieser Punkt. Er hat den Heiligen Geist als Mittel zum Zweck gesehen. Und so lässt der Heilige Geist sich nicht einspannen. Er ist ein Gegenüber, eine Person. Er ist Gott selbst. Beziehung. Wenn wir darum bitten, wird er uns das geben. Aber noch ein Punkt schwingt mit. Und jetzt komme ich endlich zu dem, was ich die ganze Zeit gesagt habe. Es ist Pfingsten. Warum um alles in der Welt? Also ist das so? Also erstmal steht es da, vielleicht weil viele Leute da sind, die Erklärung dafür. Aber ich glaube auch, dass Gott nicht zufällig macht. Und dafür eine kleine tabellarische Sache. Dann sind wir auch fertig, ne? Aber das will ich euch noch ganz kurz zeigen. Im Alten Testament kommt vor der Gesetzgebung, ganz wichtig, nämlich da, wo wir am Horeb sind, in der Wüste. Und Gott sagt, wer er ist, kommt der Auszug aus Ägypten. Und der Auszug wird vor allen Dingen am Passafest gefeiert. Das ist 50 Tage vor Pfingsten und das ist um Ostern rum, unser Ostern heutzutage. Da gedenkt man der Befreiung aus der Gefangenschaft. Höchst spannend ist, dass an dieser Zeitraum Jesus selber gestorben ist. Und das Neue Testament verknüpft das, sein Sterben als das wahre Passahlamm mit, und die Auferstehung damit, das ist unser Fest der Befreiung von allen. Das macht das Neue Testament komplett. Das stellt oft die ganze Geschichte der Juden sozusagen als Beispiel dar. Und der Auszug aus Ägypten ist das Größte, was sie feiern und kennen. Die Befreiung ist im Neuen Testament Prinzip die Auferstehung. 50 Tage danach ist das Pfingstfest, das Wochenfest eigentlich. Und im Wochenfest ist es so, dass es ein Erntefest ist übrigens. Und dann habe ich aber bei diesem Ausleger gelesen, dass es später immer mehr auch ein Fest wurde, wo man genau an diese Gesetzgebung vom Berg Sinai gedacht hat. Das war das Fest, was die Juden da gefeiert haben. Wir haben zwar etwas später erst die Zeugen dafür, aber es kann gut sein, die Belege dafür, dass es damals schon so verstanden worden ist. Wenn jetzt der Heilige Geist 50 Tage genau an diesem Zeitpunkt kommt, ja, dann hat das vielleicht was zu bedeuten. Nämlich, das, was ich erklärt habe, dass Gott sich genau im Heiligen Geist zeigt. Dass hier die Erfüllung des Gesetzes ist, aber von innen heraus. Und nicht vom, du musst tun, sondern ich werde es durch dich tun. Und jetzt kommt der Knackpunkt, warum ich das alles erkläre, zum, wie empfange ich den Heiligen Geist. Nun, an diesem Schema ist ganz gut eins zu erkennen. Bevor Gott seinen Willen zeigt und wer er ist, kommt die Befreiung. Er führt erst sein Volk in die Befreiung und dann sagt er ihm, was er tun soll. Denn wenn die 10 Gebote kämen und sagen, bitte, oder auch noch mehr die Gebote, bitte halte das, und sie würden noch in der Gefangenschaft in Ägypten stecken, dann würde sie es noch mehr knechten und noch mehr fertig machen. Genauso kommt Karfreitag und Ostern vor Pfingsten. Das muss so sein. Und genauso kommt die Botschaft, die großen Taten Gottes und der Glaube daran vor dem Wirken des Heiligen Geistes. Vielleicht ist auch das Wirken des Heiligen Geistes. Aber Paulus sagt selber in seinem Galaterbrief, ihr habt doch den Heiligen Geist empfangen durch den Glauben an diese Botschaft, an Jesus Christus. Erst die Freiheit, und die steckt genau in diesem, was wir Evangelium nennen. Und dann der Heilige Geist und das Erfülltwerden. Eigentlich geht das Hand in Hand. Bloß wichtig ist, dass wir es oft genau andersrum. Wir wollen wissen, wie lebe ich das und wie kommt mehr Heiliger Geist in mein Leben. Und da fokussieren wir uns nicht auf das, was eigentlich ist, nämlich aufs Kreuz und auf die Auferstehung. Es ist immer und immer wieder dasselbe. Deswegen predigt Petrus auch darüber und nicht über den Heiligen Geist. Und das machen sie ständig, immer und immer wieder. Deswegen feiern wir im Gottesdienst und singen und loben Gott für seine großen Taten und haben trotzdem sowas wie eine Predigt, die dann sozusagen versucht zu erklären, prophetisch hineinzureden in das Menschenleben oder Sachen zu erklären, damit wir angesprochen werden. Weil wir das auch brauchen. Wir brauchen die Predigt, die Sachen davor. Aber ich habe jetzt ein bisschen den Faden verloren. Nicht die Konzentration auf den Heiligen Geist, sondern auf die großen Taten Gottes. Sucht nicht das Gefühl, sucht nicht das Erlebnis, sondern die Predigt vom Evangelium, wo ihr sie noch finden könnt. Ob ihr gute Sachen hört, ob ihr gute Gottesdienste besucht, gute Bücher lest. Aber das wird euch erfüllen mit dem Heiligen Geist. Bitten und hören und das im Glauben zu ergreifen. Noch eins, wer Jesus seinen Herrn nennt und sagt, ja, ich habe ihn als Herrn erkannt, der kann aufhören, darüber nachzudenken, ob er den Heiligen Geist hat oder nicht. Weil hier sehen wir, wie die Sachen zusammenhängen. Und die Bibel selbst sagt, du kannst ihn nur Herrn nennen, wieder durch den Heiligen Geist. Wenn das so Fall ist und wenn du es erkennen durftest, dann lobe ihn für die großen Taten Gottes. Und du wirst merken, wie der Heilige Geist kommt und dich wieder neu erfüllt. Mit seinem Wirken, mit seinem Wesen, seiner Art. Und ja, da sind auch Begabungen dabei und es ist auch seine Früchte des Geistes. Und die gucken wir uns ja im Segensreich jetzt noch genauer an. Aber es startet alles mit Karfreitag, Auferstehung und dann ist Pfingsten. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in diesem Christus Jesus. Amen.